Um Gottes Willen, mein Kind ist behindert und ist ein sexuelles Wesen. Also schwul ist dann noch so das Sahnehäubchen drauf oder lesbisch. Ich habe mir gedacht, ich komme zu Ihnen, Sie befassen sich doch mit dem Thema und reden Sie doch mit dem Kind, und das Kind kann ruhig auch 40 sein, und sagen Sie ihm, das geht nicht.
Willkommen bei Freakradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Zabranski. Das Thema der heutigen Sendung ist Homosexualität und Behinderung. Am 1. September 2009 fand im Frauenzentrum EGA eine Podiumsdiskussion zum Thema Homosexualität und Behinderung, ein Tabu, statt. Organisiert wurde sie durch die sozialdemokratische Homosexuellenorganisation, SOHO. Nach einführenden Worten der Moderatorin spricht der erste Redner des Abends. Der Biologe, Umweltpädagoge, Sexualpädagoge und Sexualberater Thomas Rattay. Er ist Mitarbeiter im deutschen Jugendnetzwerk Lambda, Leiter der Sexualberatungsstelle Nasovas in Schleswig-Holstein und freier Mitarbeiter bei Pro Familia in Lübeck. Sein Buch Volle Fahrt voraus, Schwule und Lesben mit Behinderung, ist 2007 erschienen.
Ich freue mich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf und durch den Abend Homosexualität und Behinderung ein Tabu führen darf. Ich bedanke mich auch natürlich bei unseren Dolmetscherinnen. Vielen Dank. Und ja, leider, Sexualität und Behinderung ist bei uns in der Gesellschaft noch ein Tabu. Behinderte haben in der Vorstellung von sogenannten Normalen kein Sexualleben. Es ist einfach alles ganz verzwickt, verzwackt, man will drüber nicht reden. Und obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, ist auch noch Homosexualität vor dem Recht nicht gleichgestellt. Nicht gleichgestellt mit der Liebe von Heterosexuellen. Dabei sollte doch Liebe irgendwie für alle Menschen einfach das gleiche schöne Gefühl sein. Für mich ist es nur sehr, sehr schwer vorstellbar, was Menschen durchmachen, die eine Behinderung haben und die vielleicht auch noch homosexuell sind. Nicht nur die Viren der Pubertät, sondern auch noch nachher die Viren. Wie ist es? Wie wird die Gesellschaft mit mir umgehen? Wie werde ich Arbeit finden? Wie wird meine Liebe aussehen? Ich bin froh, dass wir heute hier drüber reden, und ich hoffe, dass Sie nachher auch bei der Diskussion eifrig mitmachen, dass Sie zeigen, was Sie erlebt haben, was Sie interessiert.
Ich würde gerne erstmal kurz weg was sagen, nochmal, wie das Buch entstanden ist. Das Jugendnetzwerk Lambda ist in Deutschland der bundesweite, also in ganz Deutschland verbreitete Jugendverband für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und transidente Jugendliche. In dem Zusammenhang gibt es eine Bundesgeschäftsführung, und da gibt es ein Referat speziell für Jugendliche mit Behinderung. Ich habe dieses Referat 2002 sozusagen als Arbeit übernommen, habe dann angefangen, ein Teil dazu ist neben Beratung von Jugendlichen, von Eltern, Fortbildung für Fachkräfte, eben auch die Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich zu machen. Und da kam ich dann in Gespräche mit Jungen und Lesben und Schwulen, die dann zum Beispiel bei uns im Büro gearbeitet haben, auf das Thema, dass sie gesagt haben, na, ihr redet immer von Öffentlichkeitsarbeit, aber wenn wir zum Beispiel in die Verbandszeitschrift gucken, da waren damals nie Jungen und Lesben und Schwule vorhanden. Und das war der erste Grund, das erste Interview zu machen mit einem jungen Mann, der bei uns damals Praktikant im Büro war. Daraufhin hat dann eine junge Frau gesagt, ist ja hübsch, wenn er mal wieder einen Schwulen in der Zeitung zeigt, ich als Lesbe erscheine mal wieder nicht.
So kam es zum zweiten Interview. Weitere Interviews ergaben sich, beziehungsweise kamen aus dem Bauch heraus.
Und ich werde immer gefragt, wer hatte die Idee zu dem Buch? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann gab es so viele Interviews, dass wir dann gesagt haben, Mensch, da wäre doch die Chance, mehr draus zu machen.
Nun liest Thomas Rattay Ausschnitte aus seinem Buch. Davor noch eine grundsätzliche Bemerkung.
Jugendliche, Lesben und Schwule mit Behinderung müssen zusätzlich zu den ganz normalen, alltäglich pubertären Entwicklungsaufgaben den konfliktreichen Aspekt des Andersseins einerseits in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und andererseits auf das Thema Behinderung und damit dann eben auch die Wahl der Liebes- und Sexualpartnerin, die gelebte Sexualität und, was ich eben auch wichtig finde, die daraus resultierenden Lebensperspektiven als besondere Entwicklungsaufgabe zusätzlich bewältigen.
Als nächstes hören wir einen kurzen Bericht über die 29-jährige Paula.
Während meiner Pubertät stand die Auseinandersetzung mit der Erblindung im Vordergrund. Daher habe ich mich nicht bewusst mit meiner Sexualität auseinandergesetzt. Ich hatte das Gefühl, das Leben würde ohne etwas Besonderes für mich bereitzuhalten, an mir vorübergehen. Ich denke, daher ließ ich mich meist betrunken auf unschöne sexuelle Erfahrungen mit Typen ein. Ich konnte mir damals auch vorstellen, eine Beziehung mit einer Frau zu haben, da ich Frauen schon immer anziehend fand. Als ich dann jedoch die ersten körperlichen Erfahrungen mit einer Frau hatte, stürzte mich das in absolute Verwirrung. Obwohl auch das eine Partyerfahrung war, fand ich das Küssen mit einer Frau sehr schön. Trotz allem fiel es mir schwer zu akzeptieren, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle, und ich ging der Auseinandersetzung damit weitestgehend aus dem Weg. Ich hatte gerade in dem Prozess, meine Behinderung zu akzeptieren, abgeschlossen, und nun drohte die nächste Stigmatisierung. Diese Auseinandersetzung begann ich erst zu führen, nachdem mir meine erste Liebe begegnete. Für mich war diese Begegnung mit dieser Frau der Beginn, mein Lesbischsein zu akzeptieren. Jens, 24 Jahre. Zweifaches Coming Out. Bei Lambda gibt es für die Angebote für Jugendliche mit Behinderung den Titel Doppelt anders, doppelt gefordert. Ich finde diesen Titel sehr passend. Viele sind ja erst behindert und dann schwul, beziehungsweise lesbisch oder transgender. Ich denke, dass man zuerst akzeptieren muss, dass man eine Behinderung hat. Es ist wichtig, sich mit den damit verbundenen Problemen auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit dem Wunsch nach Akzeptanz in der Gesellschaft. Die nächste Behinderung ist dann, dass man nicht hetero ist. Dafür gilt es, sich auch erst seinen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen. Ich finde schon, dass beides Coming-out-Prozesse sind, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Wenn das erste Coming-out mit der Behinderung gut gelaufen ist, hat man eine Menge mehr Selbstvertrauen als ein nicht behinderter Coming-out-Lab. Das wird dir wahrscheinlich erst klar, wenn du das zweite Coming-out hinter dir hast und dann darüber nachdenkst. Zumindest war das bei mir so. Ich weiß nicht, ob der Umkehrschluss auch stimmt. Ich denke, wenn jemand seine Behinderung nicht akzeptiert und vielleicht viel Ablehnung erfahren hat, dann wird er auch größere Probleme beim sexuellen Coming-out haben. Mich hat in beiden Prozessen sehr unterstützt, wenn ich gemerkt habe, dass andere mich akzeptieren, wie ich bin. Das hat mir geholfen, mich selbst zu akzeptieren. Es ist ein Stück harte Arbeit, einen Platz in der Gesellschaft erkämpfen zu müssen. Und es ist ein schönes Gefühl, angenommen zu sein, wie man ist und geliebt zu werden.
Junge Lesben und Schwule müssen in ihrem Leben große Anpassungsleistungen vollziehen. Für sie ist es sehr schwierig, eigene Lebensperspektiven und ihren eigenen Weg zu finden. Manchmal führen die Probleme sogar zu Selbstmordgedanken. Jahrelange Auseinandersetzungen mit sich selbst und Depressionen sind normal.
Ein Aspekt, der für Jugendliche auch ganz wichtig ist, und deswegen, das hört sich immer alles, wenn man das so vorliest, das ist immer ganz schnell, und das sind oft jahrelange Auseinandersetzungen, innerliches Ringen, innerliche Konflikte, ja, Rückfälle, teilweise Depressionen. Ich habe manche in der Beratung, die sogar versucht haben, sich selbst zu töten, weil sie gesagt haben, ich komme damit nicht klar.
Der nächste Redner am Podium ist der Lebens- und Sozialberater Dr. Dieter Schmutzer. Für ihn ist die Angehörigenarbeit und die Arbeit mit Betreuungspersonen wichtig. Oft liegen die eigentlichen Probleme bei der Umwelt und nicht beim Betroffenen selbst.
Also es gibt so in meiner Arbeit zum Thema Behinderung und Sexualität insgesamt und Homosexualität im Besonderen so eine über die Jahrzehnte etwas, wo ich glaube, es ist wichtig zu sagen. Das größte Problem und daher die wichtigste Arbeit ist immer die Arbeit mit Angehörigen. Dann kommen so irgendwie die Arbeit mit Betreuungspersonen, egal, auch in Einrichtungen. Und last but not least, glaube ich, ist es wichtig, mit den Menschen, den behinderten Menschen zu arbeiten, wobei die brauchen im Wesentlichen Unterstützung und jemand, der einfach sagt, das ist okay, was du tust. Ich habe das sehr oft erlebt, dass Eltern kommen und sagen, um Gottes Willen, mein Kind ist behindert und möchte irgendwie, redet von Sexualität oder ist ein sexuelles Wesen oder, also schwul ist dann noch so das Sahnehäubchen drauf oder lesbisch. Ganz schlimm ist dann bei Transgender, dann ist überhaupt Ende. Ich habe mir gedacht, ich komme zu Ihnen, Sie befassen sich doch mit dem Thema und reden Sie doch mit dem Kind, und das Kind kann ruhig auch 40 sein, und sagen sie ihm, das geht nicht. Und dann sage ich, okay, ich rede gerne mit Ihrem Kind einmal und wir arbeiten gerne, aber ich halte es für wichtig, dass wir uns einmal unterhalten und dass wir ein Stückchen anschauen, was dann Ängsten, Befürchtungen, Unverständnis bei Angehörigen oder auch Betreuungspersonen ist.
Herbert Pichler leitet das Büro Chancen nutzen im ÖGB. Er ist eine Schnittstelle von Arbeitswelt, Gesellschaft und Behinderten-Community. Wie geht die Arbeitswelt mit Behinderung um?
Homosexualität oder Sexualität und Behinderung ist in der Arbeitswelt kaum oder überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, indem auch das Thema Homosexualität in der Arbeitswelt stark tabuisiert wird. Also das kriegen wir auch immer wieder mit, weil gerade auch der Österreichische Gewerkschaftsbund sehr stark für Gleichstellung eintritt. Und wir auch in diesem Themenbereich, was Vielfalt, Diversity, Integration, Inklusion bedeutet, tätig sind. Das Einzige, was dann auftaucht, ja, und jetzt sage ich aber absichtlich Behinderung extra, Sexualität extra, wenn es Probleme gibt. Zusammen ist mir in meiner 6,5-jährigen Tätigkeit Sexualität und Behinderung in der Arbeitswelt kein einziges Mal noch begegnet. Und ich denke, es liegt ganz stark dran, ich möchte da an ein Wort anschließen, das der Dieter Schmutzer gesagt hat, ein sexuelles Wesen ist der behinderte Mensch. Ja.
Frau Dr. Eva Munkenbeck von der Gehörlosenambulanz Wien spricht über die Problematik von Übergriffen bzw. sexueller Gewalt an gehörlosen Menschen.
Ich kann es euch nur von den Gehörlosen sagen, wenn ich mit den Gehörlosen arbeite. Ich glaube schon, dass behinderte Menschen vermehrt Missbrauchopfer sind. Weil man glaubt ihnen einmal nicht, sie werden die Fantasierte irgendwas daher. Wer will denn die Behinderte oder den Behinderten schon überhaupt? Die Übergreifer sozusagen sind ja, glaube ich, zu einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentsatz aus dem Umfeld. Das heißt, das sind Betreuer, das sind in der Familie, das sind Freunde, nahe Personen und das ist dann schon sehr, sehr schwierig, dass das Opfer, das sowieso in einer viel schwächeren Situation ist, sich überhaupt wehren kann.
Thomas Rathey ergänzt dazu.
Und ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Wenn Sexualität ein Tabuthema ist und zum Beispiel teilweise Leute nicht mal Worte für ihre eigenen Geschlechtsorgane haben, wie sollen sie dann auch adäquat zum Beispiel Missbrauch formulieren können? Mit den Ergänzungen, die Sie schon gesagt haben, dass sie auch nicht ernst genommen werden. In dem Sinne formen zwei Rahmenbedingungen ein gutes Milieu für Missbrauch.
Dr. Dieter Schmutzer geht abschließend zurück zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Stolz. Oft fehlen behinderten Menschen Vorbilder, die auch vermittelt werden.
Also ich denke, Opferrolle ist nicht unbedingt etwas, worum man sich giert, sondern es ist ja üblicherweise eine Position, in die man hineingedrängt wird. Und, ich kann ja auch hergehen und sagen, ich bin stolz und lesbisch und ich bin stolz und behindert und ich bin stolz und behindert und transgender oder was auch immer. Das erfordert aber, denke ich, doch ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein, Eigenreflexion und die Frage ist, habe ich die Chance gehabt, das zu lernen? Und was ich einfach wahrnehme, ist, dass auf der einen Seite durch Vorbildfunktion und Vorbildwirkung Lesben und Schwule noch lange nicht so viel positiv besetzte Vorbilder haben wie heterosexuelle Menschen und dass behinderte Menschen extrem wenig Vorbilder oder Beispiele haben, wie man selbstbewusst und selbstbestimmt und schon gar in der Sexualität selbstbestimmt und selbstbewusst sein kann. Und das ist ein Stückchen weit die Aufgabe, denke ich, also unsere Aufgabe oder auch eine politische Aufgabe, deutlich Gegenbilder zu zeichnen, damit mehr und mehr und mehr Menschen in die Situation kommen und zu sagen, ja, ich bin so und ich bin stolz darauf. Aber das ist ja auch nichts, was einem in die Wiege gelegt wird, sondern das ist üblicherweise etwas, was ich mir mühsam erwerben muss.
Somit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Bedanken möchte ich mich nochmals bei Dilawar Öztürk, dem Techniker im EGA. Guten Abend und auf Wiederhören bei Freakradio.